Wusstet ihr, dass die Gurke letztes Jahr und dieses Jahr Gemüse des Jahres war? Tja, jetzt wisst ihr es. Wieder was gelernt? Das ist Gurkensalat!
Gurkensalat.
Herzlich willkommen zur zweiten Folge von Gurkensalat. Wir sind wieder da, wir haben uns wunderbare Filme ausgesucht und ich habe einen Mann dabei, der Hamburg seit geraumer Zeit, seit vielen Jahren mit harter und heftiger Musik versorgt. Alles, was hart und heavy ist, bekommt ihr bei ihm im Laden. Das ist Chris von der Plattenkiste.
Moin.
Schön, dass du da bist. Ich freue mich sehr.
Danke für die Einladung.
Sehr gerne, sehr gerne. Es ist ja nämlich nicht so, dass du nur einen Plattenladen hast, sondern wenn man bei dir hinten rein, also weiter durch die Plattenabteilung weitergeht.
In Separé.
Findet man nämlich auch wunderbare Filme. Also er ist ein Platten- und Filmladen, wo ich schon häufig Platten und Filme gekauft habe. Und wir sehen uns ja auch immer bei irgendwelchen Kinoveranstaltungen, als es noch Kinoveranstaltungen gab.
Als wir noch alle raus durften.
So ist es. Monster machen mobil zum Beispiel. Und da hängst du auch irgendwie mit drin, kann das sein? Oder so?
Na, ich kenne den Veranstalter.
Ja, okay. Und man sieht sich ja irgendwie immer mal. Deswegen bin ich jetzt neulich in den Laden gegangen und habe gesagt: Chris, was geht ab? Hast du Bock? Das ist mein Podcast.
Und ich hatte Bock.
Und er hatte Bock. Und da ist er.
Hier ist er.
Wir machen das ja immer so, ich habe ihn gefragt, welchen Film, hast du einen Film, den du gerne vorstellen möchtest, eine Gurke, wo du sagst, okay, das passt, glaube ich, ganz gut dazu und passend zu deinem Laden hast du dir welchen Film ausgesucht?
Ja, eine Gurke ist es ja gar nicht mal geworden. Also die Gurke habe ich dann zu Hause gelassen, ich dachte, ich drücke ein bisschen auf die Tränendrüse und suche einfach einen Film aus über einen Plattenladen, der gerettet werden muss. Also habe ich Empire Records genommen.
Empire Records, also auf Deutsch das Empire-Team. Aber das Ganze hat ja auch einen Twist, den du mir dann erklärt hast, von dem ich sogar selber vorher gar nicht wusste. Also ich kannte den Film, ich habe den irgendwann mal auf Video gesehen, glaube ich. Und dann hast du gemeint, es gibt eine Limited Extended Version.
Es gibt eine Extended Edition mit einer Synchro. Die Synchro ist zumindest eine Gurke.
Ja, und damit haben wir dann wiederum den Zirkelschluss geschafft. Dann habe ich überlegt, was passt dazu? Wir haben einen Plattenladen, der gerettet werden muss und wir wollen auch über Filme reden und irgendwie Gurken und dann habe ich gesagt, okay, es gibt eigentlich nur einen Film, den man passend dazu nehmen kann und das ist Abgedreht, weil da muss eine Videothek gerettet werden und
Be Kind Rewind.
Be Kind Rewind, so ist es, Name ist Programm und deswegen sind wir heute hier mit Empire Records und Abgedreht, Be Kind Rewind. Fangen wir mit deinem Film an. Ich meine, der Gast hat Vorrang. Klar, du arbeitest im Plattenladen etc., aber wie bist du das erste Mal mit Empire Records in Verbindung gekommen? Also wie bist du darauf aufmerksam geworden?
Ganz blöder Zufall. Ich habe den im Fernsehen gesehen. Ich habe reingeschaltet. Der lief schon und es war natürlich genau mein Thema. Also ich habe damals zwar noch nicht in einem Plattenladen gearbeitet, was auch ganz witzig ist, aber es war einfach schon immer mein Thema. Ich wollte das schon immer machen, diesen Job. Und deswegen habe ich mich auch total mit den Leuten identifizieren können. Schwupps in die Videothek und die VHS gekauft. Und seitdem ist der Film bei mir einfach Programm.
Also, falls ihr Empire Records nicht gesehen habt, also kannst du kurz rekapitulieren, worum geht's? Also, worum geht's in Empire? Was ist die Story? Was ist der springende Punkt?
Also, es ist ein schöner amerikanischer Plattenladen, was vom Grundding total unrealistisch ist. Es sind gefühlt 100 Angestellte in einem Plattenladen und eine Aushilfe, die quasi die Spätschicht macht, denkt sich, ich zahle das Geld mal nicht ein. Ich versuche einfach mal mein Glück im Spielcasino, um den Laden vor der Übernahme durch eine große Kaufhauskette zu retten. Was natürlich gründlich in die Hose geht.
Man braucht ja Konfliktpotenzial und Fallhöhe. Ja?
Und es gibt einfach unwahrscheinlich viele schräge Charaktere in diesem Laden, die da arbeiten. Oder auch arbeiten wollen. Und das ist großartig.
Und hat das für dich irgendwie eine Bewandtnis gehabt, dass du gesagt hast, du hast diesen Film gesehen und wolltest schon immer im Plattenladen arbeiten und jetzt hast du einen Plattenladen. Und wie ist das so? Hast du es dir nach Empire Records so vorgestellt?
Ach, also wenn man den Film sieht, also da sind schon Sachen drin, die findet man unwahrscheinlich geil und man sagt, wenn man einen Plattenladen hat, möchte man das auch. Lässt sich natürlich nicht umsetzen. Also das ist einfach, wenn man diese Anhörkabinen sieht, diese alten Telefonzellen quasi, die sie da aneinandergereiht haben, wo die Leute drin sitzen, drin liegen, drin vögeln, um sich Musik anzuhören, das ist einfach fantastisch. Und sowas ist gar nicht realisierbar. Ja. Also so ein Laden würde sich nie tragen.
Man muss ja auch dazu sagen, das ist ja, der ist ja von 95.
Ja.
95, und da war ja, waren ja Plattenläden in dem Sinne ja schon, wie die Videotheken jetzt, ja mehr oder weniger auf dem absteigenden Ast, kann man sagen.
Ja, ist aber im Grunde genommen ist das ja auch eher ein CD-Laden. Ja. Also wenn man das Sortiment in dem Laden selber sieht, das sind ja nur CDs. Mhm. Aber trotzdem ist es einfach auch in der Zeit schon unrealistisch gewesen, Laden von dieser Dimension zu haben, nur für CDs.
Ja. Also es ist im Prinzip eigentlich ein Spiel mit Fantasien. Also so ein Platten, also so ein Plattenladen, wie es ihn nur in der Fantasie geben kann, wie ihn nur Hollywood erschaffen
kann. Das ist, also ich glaube, der Regisseur hat sich einen Laden genau so gewünscht und hat gesagt, zumindest in diesem Film kann ich das einmal umsetzen.
Genau, also es ist quasi genau das Ding, worin man gerne reingehen möchte. Ein Laden, den man sich wünscht. Eine Fantasie, den man so also eine Kombination von allen Plattenläden, in denen man vielleicht je gewesen ist. Der eine hat vielleicht das Detail, der andere hat das Detail, und jetzt hat er alle zusammengepackt und alles in ein großes, buntes 90er-Jahre-Mischmasch.
Genau, du hast diese Dimension quasi von einem Virgin Megastore, aber mit dem Charme eben von so einem Independent-Plattenladen. Ja. Und das ist herrlich. Also du hast da eben auch viele Sachen drin, die es damals in den 70er Jahren gegeben hat. So mit diesen Anhörkabinen und sowas. Das hat es ja damals gegeben. Aber da war das Vinyl eben auch riesig. Da war das ein totaler Boom. Und in den 90ern hat das überhaupt keine Rolle gespielt.
Haben wir ja in Wayne's World 2 schon mitbekommen. Falls du dich erinnerst, wo dann Taya Carrere sagt, so, ja, ich total ärgerlich, mein Album kommt gar nicht mehr auf Vinyl raus. Ja, das ist irgendwie... war die Zeit. Ändert sich jetzt vielleicht ein bisschen? Ich meine, du bist da ein bisschen näher dran, oder? Also ich meine, es gibt ja eine kleines Revival.
Es ist ein Nischenprodukt. Hm. So, da machen wir uns nichts vor. Das ist ähnlich wie bei den Filmen auch. Ja. Es wird immer Sammler geben und es wird auch immer diese Leidenschaft geben, Musik als physischen Tonträger zu kaufen. Aber das ist eine Nische. Hm. So, die Jugend wächst heute damit gar nicht mehr auf. Das ist teilweise ein bisschen erschreckend, aber ich bin froh, dass immer noch Leute nachwachsen, die dann das noch so ein bisschen zu schätzen wissen. Ja. Also wenn ich das jetzt sehe im Laden, so die 16-, 17-Jährigen, die mit ihrer Kutte reinkommen, mit den alten Metal-Bands drauf, mit den Patches, und das ist super. Also es ist noch Hoffnung da, aber es ist nicht mehr viel.
Ja. Aber das ist ja auch so ein bisschen das, was der Film einem vielleicht transportieren möchte. Also es ist ja wahrscheinlich, ist ja eigentlich nicht nur der Laden so ein Fantasieprodukt, sondern auch so die Leute, die da arbeiten, sind ja irgendwie auch Fantasie-Nerds, kann man sagen. Also
wenn ich das jetzt übertrage auf die Situation gerade, es ist sehr ähnlich. Also da ist es ja tatsächlich am Ende des Films, ich greife jetzt einfach schon mal voraus, es wird eben quasi der Vorläufer einer Crowdfunding-Aktion gemacht. Das heißt, die machen einfach ein Riesen-Event und die Leute spenden einfach oder kaufen Goodies, um diesen Laden zu unterstützen. Das Gleiche haben wir jetzt auch gerade gemacht. Also in den 5 Wochen, in denen wir im Lockdown waren, haben wir auch eine Crowdfunding-Aktion gemacht, haben gesagt, Leute, kauft hier T-Shirts, Gutscheine. Oder spendet einfach so, um das zu erhalten. Und diese Solidarität, die man da sieht im Film, wo man denkt, ey, die Leute kommen auf einmal aus allen Ecken und wollen diesen Laden unterstützen, das erleben wir auch gerade.
Ja, das ist wichtig, würde ich sagen. Also es ist ja auch, ist ja auch so ein bisschen das Konzept, das der Film hat, dass der Plattenladen so zu einem sozialen Treffpunkt geworden ist, ja, wo sich die Leute wirklich hingekommen sind, also im Film jetzt, ja, also in echt vielleicht weniger?
Noch mehr.
Noch mehr.
Ja, das ist also, High Fidelity ist ja auch so ein Beispiel. Mhm. So, ne? Also bei uns treffen sich eben die Nerds und das ist eben auch wirklich Treffpunkt. Mhm. So, also viele kommen jeden Tag. Mhm. Die können sich gar nicht jeden Tag was kaufen, aber sie sind einfach gerne da.
Ja.
So, und das ist dann eben so ein Hotspot und das ist wie so ein Treffen. Das ist manchmal auch so ein bisschen Gruppentherapie. Und das ist, also das hast du dann, solche Situationen hast du ja jetzt auch in Empire Team oder Empire Records, dass jeder so seine Probleme mit sich rumschleppt und die lösen das quasi zusammen und sowas passiert tatsächlich. Also das ist der Punkt, der zwar ein bisschen überspitzt ist in dem Film, aber nicht so falsch ist. Also das ist nicht so eine Fantasie wie jetzt der Laden an sich.
Gut, also ja klar, also Fantasie wollte ich jetzt in dem Sinne natürlich jetzt nicht, aber ich meinte natürlich, dass so wirklich, die haben sich aus jeder Nische mehr oder weniger mal wen rausgepickt, damit auch so so wirklich jeder, ja, jeder irgendwie bedient wird, jede Subkultur, jedes Genre irgendwie. Ja. Und, aber sind eben auch viele, viele witzige Ideen. Aber bevor wir darauf eingehen, würde ich jetzt nochmal sagen, was macht diesen Film denn jetzt doch irgendwie wieder zum Gurkenkandidaten? Also was qualifiziert ihn jetzt dazu? Also speziell gesagt, du hast mir dann eine Sache verraten, die eben so anders ist an dieser Limited Edition. Ich nach Hause und sofort die DVD geordert, weil ich auch nur die VHS kannte. Ja. Was ist es denn, was diesen Film in der Limited Edition so großartig macht?
Also diese Extended Edition ist einfach deswegen so großartig, weil die ganzen nachträglich reingeschnittenen Szenen, die vorher der Schere zum Opfer gefallen sind, mit Sicherheit nur von zwei Personen nachsynchronisiert worden sind, nämlich von einem Mann und einer Frau. Und das zieht sich dann eben bei den Charakteren durch alle Altersgruppen. Das heißt, da steht ein kleines Mädchen vorm Tresen, ich möchte gerne diese CD kaufen. Und das ist großartig. Ich meine, sowas kennst du sonst von Django Nudo, den ich sonst genommen hätte. Ja. Das ist einfach herrlich.
Das erinnert mich so ein bisschen an russische Dubs, wenn im russischen Fernsehen Filme laufen.
Polen konnte das auch super,
ja. Wo einfach nur ein Erzähler drüber spricht. Ja. Ja, also wo der Originalton läuft und dann wird es kurz leiser und dann fängt ein Mann oder eine Frau, im besten Fall ist es halt wirklich nur ein Mann, der über alles dann drüber redet. Hat mich so ein bisschen daran erinnert, weil es gab dann wirklich Szenen und da habe ich mir wirklich, also da musste ich wirklich laut lachen und mir so gegen den Kopf hauen, weil in der Szene drin, also du hast wirklich eine Szene, wo die Leute miteinander reden und dann kommt hinten dran noch ein kurzer Schnipsel, irgendwie so ein Schnipsel, der dann extra ist und der dann extra synchronisiert wurde. Also innerhalb von 10 Sekunden hat dieselbe Person im selben Satz zwei Stimmen. Ja. Und das hat es wirklich großartig gemacht. Also das war,
hallo, ich hätte gern diese CD. Ich bezahle bar.
Ich habe das Zitat leider nicht mehr im Kopf. Ich werde es mal einspielen.
Na dann komm her.
Magst du Joghurtdressing?
Aber es ist einfach so unglaublich, dass da dieser Mann da sitzt und es ist ja dann auch noch wirklich so ein richtig blöder Spruch, der da kam zum Schluss. Es war also in der Szene, wo, ich bin jetzt bei der Szene, wo der Sänger, der da irgendwie zur Autogrammstunde ins
dieser Barry Manilow Verschnitt,
der da irgendwie die große Autogrammstunde gibt, wo eigentlich nur die Omas kommen, also irgendwie und die eine, die ist es Liv Tyler, die da, die dann so sehr auf ihn steht, war Liv, die sich dann zu ihm ins Zimmer schleicht und ihm das Essen bringt, um sich ihm an den Hals zu werfen. Und dann sagt er diesen Satz und dann kommt unglaublich. Also ich habe auch irgendwo verstanden, dass sie es rausgeschnitten haben, weil es war irgendwie so sehr merkwürdig, aber es ist, man könnte sich auch manchmal ein bisschen mehr Mühe geben, Sachen nachzudenken.
Also ich habe tatsächlich mittlerweile, so, weil ich es echt nicht ertragen habe, ich habe die DVD dann irgendwann verkauft. Ich habe mir jetzt die Blu-ray gekauft, weil sie auf Blu-ray tatsächlich den Extended Cut nicht gebracht haben. Okay. Da ist jetzt wieder die Kinoversion. Ja. Funktioniert doch deutlich besser.
Aber ich finde, also es ist gut, dass du das gesagt hast, weil ich hätte es mir sonst nur im O-Ton angeguckt, weil bei solchen Sachen einfach ist mir wichtiger.
Schwer zu ertragen.
Aber gerade das macht es irgendwie sehr lustig, weil das ist das Lustige, dass du sagst, schwer zu ertragen. Jetzt beim zweiten Mal in dieser Extended-Version hat er mir besser gefallen als beim ersten Mal tatsächlich. Also ich erinnere mich, als ich den das erste Mal gesehen habe, ich habe das Ganze, ich weiß auch nicht, ob ich mit anderen Erwartungshaltungen rangegangen bin, aber ich dachte auch so, was ist das für ein komischer Film? Das ist so, der Typ, der Rory, der aus Dazed and Confused, ja, genau, der das Geld verzockt, was auch ein lustiger Funfact ist, an der Kasse ist ja so ein Dazed and Confused Sticker, ja, genau, sogar irgendwie dran geklebt, wo ich mir so gedacht habe, alles klar, I see what you did there. Aber dann der verzockt ja das ganze Geld und sitzt irgendwie während des ganzen Films nur auf diesem blöden Sofa.
Ja, was ich aber auch eine super Idee fand, also auch wie er immer versucht, diesen Aktionsradius weiter auszureizen, bis er nur noch mit einem kleinen C quasi an dieser Couch hängt, das ist schon herrlich.
Ja, aber es ging so, war so ein Auf und Ab und da war ich vielleicht beim ersten Mal nicht so wirklich drauf vorbereitet, also es war so ein Grower bei mir gewesen, ja, ne? Wo ich dachte, na gut, okay, ich hätte mir vielleicht jetzt nicht ein zweites Mal angeguckt, war so auf der Suche. Ich habe so oft schon High Fidelity gesehen, das ist einer meiner absoluten Lieblingsfilme. Natürlich. Und ich wollte dann mal so mehr Filme sehen, die auch irgendwie einen Platten
haben. Ja, das kannst du nicht vergleichen. Also das ist einfach, weil der dann wirklich so over the top ist. Das ist High Fidelity ja nun überhaupt nicht. Nee. Und Für mich ist dann eben wieder so, allein diese Situation, wenn sie da die Musikwünsche quasi der Mitarbeiter spielen und jeder hat ein Veto und haut auf diesen Buzzer und es kommt dieses Sirenengeräusch und die CD fliegt raus und wird im besten Falle noch verkokelt, damit sie ja nie wieder abgespielt werden kann. Und das sind einfach so Szenen großartig.
Ja, aber ich glaube, es ist auch ein bisschen eine andere Zielgruppe letztlich. Ja? Also wenn man sich auch das High Fidelity und auch das Buch gelesen hat, sage ich mal, man merkt ja schon, ich habe das so vor, keine Ahnung, 6, 7, 8 Jahren gesehen. Ich habe gemerkt, es hat nicht so viel mit meiner Lebensrealität zu tun gehabt damals, ja, weil es eher so die Mid-End-30er angesprochen hat, also auch von der Geschichte her. Also die Leute, die da spielen und die Hauptfiguren sind ja auch in eine ganz andere... Also
ich würde das total schwierig finden, da eine Zielgruppe überhaupt festzumachen.
Bei High Fidelity jetzt?
Also nee, bei Empire Team. Okay. Ja, das ist wirklich... keine Ahnung. Das ist im Grunde genommen ist es ein Teenie-Film, aber die Teenies verstehen das gar nicht, worum es da geht in diesem Film. Also das ist, lässt sich überhaupt keine Zielgruppe festmachen. Während ja bei High Fidelity hast du ja quasi so mit 30er bis 50er quasi, die eben wirklich so dieses Vinyl-Sammeln dann auch leben und verstehen diese ganzen Gags, worum es dann da geht.
Ja, ja, ne? Ja. Aber es sind ja dann wirklich so diese kleinen Szenen, in denen ich mich und mit meinen Leuten immer so auch ganz gut wiedererkenne, wenn so dieses Fachgesimpel, dieses Rumgenörde. Man steht irgendwie, es gibt diese wunderbare Szene in High Fidelity, einfach wo sie an diesem Tresen stehen und der Typ die Platte kaufen will. Und er sagt, ja, das ist die französische Auflage.
Mal sehen. Oh, tut mir leid.
Ja, vielleicht nächste Woche. Nee, das hast du letzte Woche schon gesagt.
Also ich würde sie für 40 nehmen. Ja. Verkauft. Scheiße, wir sind genau solche Nerds.
Und ich sag jedes Mal zu den ganzen Video-Retromaniacs, sag ich immer so, ey, wir sind genau das. Und es ist halt so, ne? Wo der Typ dann meint, so, ja, ihr seid hier irgendwie die Missverstandenen und sitzt auf eurem Thron und scheißt auf alle, die weniger wissen als ihr, was jeder ist. Ja. Aber das ist irgendwie auch so die Experience, die High Fidelity und eben Empire Records ja auch irgendwie rüberbringen will. Also, dass die Leute da sind, dass sie da aus Leidenschaft arbeiten, dass es für sie mehr als nur ein Job ist, sondern eine Lebenseinstellung. Und dann sich da durch die 7 Inches wühlen und was weiß ich. Und ich muss jetzt aufpassen, dass ich die nicht durcheinander bringe. Es gab doch da auch irgendwo... Ne, diese Echo and the Bunnyman-Szene war High Fidelity, aber ich meine, es gab bei Empire Records gab es ja auch sowas Ähnliches, wo er irgendwie den einen durch den Laden scheucht und irgendwie sagt, du brauchst das und du brauchst das. Ich weiß es jetzt gerade nicht.
Nee, das war auch High Fidelity. Oh, das ist mit Jack Black.
Ja.
Was, du hast Blond und Blond nicht? Sag das bloß nicht. Das ist großartig. Ah, herrlich. Ja, ich liebe Jack Black auch in dem Film.
Absolut, absolut. Ja. War ja auch ein guter Übergang. Also kommen wir ja gleich noch auf Jack Black, der ja dann auch in Abgedreht mitgespielt hat. Ja. Aber ich würde sagen, also Empire Records ist einfach, also der macht einfach Spaß. Das ist ein richtiges Feel-Good-Movie. Das ist so ein Sommerfilm, ne? Also mit dieser Sommerparty, die sie dann draußen schmeißen.
Er hat einfach auch einen schönen, leichten Soundtrack. Also das sind alles so Songs, die würde ich mir zu Hause wahrscheinlich nicht anhören. Mhm. So, aber in diesem Film funktionieren die so unfassbar gut.
Ja. Ist auch Zeitgeist. Ist sehr viel Zeitgeist, habe ich das Gefühl. Ja? Also ja, vielleicht ein bisschen nicht genug grungig für manche Leute dann.
Nur vom Look vielleicht Look so. Ja, aber herrlich, ich meine, allein schon die Szene, wenn sie von AC/DC If You Want Blood, You've Got It spielen. Mhm. Und der Ladenbesitzer allein das schon, er hat in seinem Büro ein komplettes Drumset stehen und spielt diesen Song an den Drums und alle Mitarbeiter singen diesen Song. Das ist einfach herrlich.
Ja, er ist ja so ein bisschen auch der Retter der Verstoßenen. Das war auch so die Sache, die nicht so ganz, also die dann ja erst zum Schluss irgendwie klar wird, dass Angestellte, der das ganze Geld verzockt, dass der ja irgendwie von dem gerettet worden ist. Er hat ihn ja irgendwie adoptiert oder so. Also das ist schon, da ist eben sehr viel mehr darüber hinaus als einfach nur so eine seichten Komödie. Es geht schon sehr in diese Coming-of-Age-Stories, die du ja auch in 80ern viel hattest. Ja. Und dann total reingeschmissen in dieses 90er-Slacker-Ding à la Clerks und wie sie nicht alle heißen. Und dann hast du eben, hast eben diesen Prototypen von Nerd-Slacker-Coming-of-Age-Geschichte mit einer herzerwärmenden Message.
Ja, und das Schräge ist allerdings, dass er sich dann wieder erfrischend von diesem Film absetzt, weil er einfach auch so knallbunt ist. Mhm. So, das ist ja auch ein bisschen untypisch, finde ich, für die Filme. Die sind dann eben Clerks schwarz-weiß gehalten sogar komplett. Und der ist ja einfach, das ist ja richtig Popcorn, das Ding. Ja. Der quietscht ja richtig. Und das finde ich einfach auch so herrlich.
Ja, und eben, ja, bunt bis in die Figurenzeichnung. Also ich meine, was geht mit René Zellweger ab? Die ja, also, und das ist auch, das ist so ein bisschen. Ich will jetzt nicht sagen, dass die Figurenzeichnung einseitig ist oder eindimensional, aber die haben natürlich alles, sind alles schon sehr klar definierte Punkte.
Das sind ja, alles Klischees, die ja, da bedient werden, ja, und eben auch so überspitzt dargestellt werden. Aber ich glaube, das haben sie eben auch gemacht, damit sich jeder irgendwie mit irgendeiner Figur dann identifizieren kann.
Ja, um wirklich alles einmal abzudecken, von jedem was irgendwie dabei zu haben.
Alle kriegen sie auch die Kurve. Also ja, ich meine, da ist der Film natürlich unwahrscheinlich kitschig, so dass alle dann irgendwie bekehrt werden und alle jetzt irgendwie ihre gute Seite finden.
Ja, und alle stehen zum Schluss auf dem Dach, die Sonne geht unter, der Plattenladen ist gerettet und hier, nimm den Laden. Und
ich wollte zwar gerade wen anders vögeln, aber jetzt bist du doch gut genug. Und das ist schon.
Ist ganz, ganz, ganz groß, ganz großes Kino auf jeden Fall. Zurück zum Gurkensalat. Möchtest du etwas Gurkensalat, wenn ich ihn angerührt habe? Ja, dann tue ich uns einmal etwas auf und würde sagen, Empire Records, High Fidelity. Hast du andere Empfehlungen, die noch in die Richtung gehen würden, wenn man jetzt sagt, das ist genauso mein Ding, genau dieses Nerd-Ding, was auch immer? Ist dir dann noch was anderes bekannt?
Also ich hab viel gesucht, aber also ich sag mal, das, was wirklich so diese Plattenladen-Subkultur abdeckt, das sind nur die beiden, die mir da einfallen. Es gibt immer mal so, dass das am Rand eine Rolle spielt, aber das reicht mir da nicht.
Hast du schon mal überlegt, selber was zu machen in deinem Plattenladen?
Nee, also so kleine Clips machen wir ab und an auch, egal ob das jetzt ein lustiger Werbeclip ist, den wir mit der Band Niera gemacht haben, oder mit der Flunder, Hamburgs ersten Superhelden. Aber ansonsten noch nicht.
Noch nicht. Was noch nicht ist, kann ja vielleicht noch werden. Wenn
das wird hier noch. Um nochmal eine Anspielung auf High Fidelity zu bringen. Moment, da war das Wörtchen noch. Also ich bin dafür alles offen.
Ja. Naja, dann wer weiß, vielleicht kommt mal die zündende Idee, weil das Problem ja auch irgendwie so ist. Klar, Empire Records hat irgendwie das angestoßen, High Fidelity kam dann irgendwie noch danach. Es ist irgendwie, glaube ich, auch schwierig in diesem super Sub-Genre eines Plattenladenfilms nochmal irgendwie innovativ zu werden.
Ich wollte gerade sagen, also was willst du groß für eine Geschichte erzählen? Also das, mal gucken. Also Kevin Smith, die E-Mail-Adresse von dem Laden steht hier unten wahrscheinlich. Wenn dir Clerks 3 dann eben doch nicht mehr gelingt, dann
machen wir Empire Fidelity.
Stellst du einfach Jay und Silent Bob vor die Plattenkiste, ist auch okay.
Kriegen wir irgendwie hin, auf jeden
Fall. Jay und Silent Bob Goes Europe oder so.
Wäre eine gute Idee auf jeden Fall. So, dann ja, würde ich sagen, Empire Records haken wir soweit ab. Oder hast du noch die große Ansage zu diesem Film? Ich meine, du hast ihn ja immerhin ausgesucht, aber wusstest ja dann.
Die große Aussage ist der Film selbst. Ja. Rettet die Plattenläden.
So ist es. Und jetzt retten wir eine Videothek. Denn Abgedreht macht genau das. Abgedreht ist, wie der Name sagt, ein sehr abgedrehter Film. Michel Gondry an der Regie und Jack Black und Mos Def in Hauptrollen. Und Danny Glover.
Ja.
Absolut fantastisches Ding. Ich erinnere mich, das Ding damals als ganz miese Raubkopie auf dem Polenmarkt das erste Mal gesehen zu haben. Das ist lange her, das kann man jetzt mittlerweile, glaube ich, sagen. Und ich habe den dann auch nochmal legitim natürlich dann erworben etc. Also ein ganz, ganz fantastischer Film. Ich habe auch vorher gesagt, er muss aufpassen, dass er nicht magnetisiert hier reinkommt mit all den Videos, die da im Hintergrund stehen.
Ich habe gesagt, genau das mache ich nicht, weil wir verkleiden uns dann in Alufolie und spielen euch Robocop nach.
Das könnte unglaublich genial werden, weil genau das ist es nämlich auch. Ich habe den Film jetzt vor ein paar Tagen mit meiner Freundin Betty nochmal geguckt und dann meinte sie, ja, aber das ist doch gar keine Gurke, warum wollt ihr diesen Film denn jetzt besprechen bei Gurkensalat? Und ich sag mal, erstmal sind Gurken, ist ja erstmal ein sehr dehnbarer Begriff. Man kann, wenn man möchte, aus allem irgendwie eine Gurke rausholen, sei es eben die durchgedrehte Synchronisation, die da irgendwie in einer Bierlaune vermutlich entstanden ist, während zwei Leute um ein Mikrofon saßen und der Verleih nicht mehr genügend Zeit hatte, eine anständige Synchro zu machen.
Meine Theorie ist immer noch, es wurde einfach festgestellt, scheiße, wir müssen das synchronisieren. Die Studiotür wurde aufgemacht, es ist der Hausmeister und die Putzfrau im Flur, ihr beiden kommt jetzt rein und synchronisiert. synchronisiert das.
Oder die Bänder sind gelöscht worden. Vielleicht ist auch jemand magnetisiert da reingekommen und hat dann hat den ganzen, die ganzen Daten gelöscht. Und dann mussten sie in einer Nacht- und Nebelaktion das Ganze nochmal neu synchronisieren. Aber genau das ist ja das, was irgendwie abgedreht auch wieder so lustig und so interessant gemacht hat damals, eben die geschwedeten Filme.
Ja.
Und es ist also weniger abgedreht oder Be Kind Rewind, die Gurke, sondern das, was sie in Be Kind Rewind produzieren. Ergibt das Sinn? Das sind die Gurken?
Das sind die Gurken.
Das sind absolut die Gurken. In dem Sinne, schmecken lassen erstmal, würde ich sagen.
Ich bin gespannt.
Es sind jetzt keine...
Oma ist sicher nicht so gut wie deiner, aber...
Vermutlich. Also niemals.
Aber schmeckt.
Und, aber diese geschwedeten Filme, und da habe ich dann zu Betty gesagt, das sind die Gurken. Und darum geht's. Das sind die verrückten Sachen an dem Film. Das ist das, was das Ding irgendwie auch auszeichnet. Und auch wieder da, ich weiß noch, als ich damals das erste Mal abgedreht gesehen habe, war ich hinterher so ein bisschen, ich will nicht sagen enttäuscht, aber es war so ein bisschen wie das erste Mal Empire Records. Ich bin wahrscheinlich mit einer anderen Erwartung rangegangen, hatte jetzt Bock, richtig diese geschwedeten Filme zu sehen und dass da eben noch viel mehr so das Augenmerk drauf liegt und war dann vielleicht ein bisschen abgeturnt von der Rettungsaktion, die sie letztlich durchziehen.
Also ich muss sagen, ich war tierisch enttäuscht.
Ja?
Ja, also das war wirklich, also bei mir war es definitiv die Erwartungshaltung. Eben mit Jack Black. Und nee, das war irgendwie, ich wusste gar nicht, wo ich da mit mir hin sollte in diesem Film. Also das war sehr merkwürdig. Weil das war auch so eine Tragikomödie und irgendwie, ich wollte einfach einen Feel-Good-Movie haben und den habe ich nicht gekriegt.
Ja.
Das war nicht so, ja, wie du schon sagst, also man hätte eben eher Bock gehabt tatsächlich, was die beiden aus diesem Film machen. Davon hätte ich gern mehr gesehen. Hätte man vielleicht auch nochmal irgendwie ein paar Outtakes oder sowas, die haben mit Sicherheit mehr gedreht davon, könnte ich mir vorstellen.
Also man konnte, statt auch im Abspann, man konnte damals auf der Website die ganzen Filme angucken, die sie gedreht haben. Also diese geschwedeten Filme haben sie tatsächlich so, wie sie irgendwie sind, produziert und man konnte sie auf der Website angucken.
Hätten sie unbedingt veröffentlichen müssen.
Ja, haben sie ja.
Ihr bringt, ja, aber ich meine jetzt
in haptischer Form,
nicht
flüchtiger Form.
Ich brauche physikalische Ton- und Bildträger. Von allem Scheiß macht ihr eine Special Edition, warum nicht davon?
Ja.
Also würde ich mir sogar eine Box mit 5 DVDs und auf jeder ist irgendwie einer von diesen...
Aber durften sie wahrscheinlich nicht. Also ich habe da nämlich jetzt auch nachgeguckt, also du findest sie nämlich auch nicht mehr. Die Seite ist down und nicht mal bei YouTube kannst du irgendwie noch irgendwelche gesicherten Kopien angucken. Ich weiß nicht, vielleicht Internet Archive oder so hat vielleicht noch was, aber im Prinzip ist es anders als bei Space Jam, wo immer noch die 96er-Website unverändert online ist, gibt es die geschwedeten Filme aus Be Kind Rewind leider nicht mehr. Und das ist so ein bisschen, ja, weil das ist so ein bisschen auch das, was ja auch Michel Gondry letztlich auszeichnet mit seinen sehr kreativen Musikvideos.
Ich wollte gerade sagen, er macht ja eigentlich eher Musikvideos und gerade deswegen, also diese Konstellation, da habe ich mir echt ein bisschen mehr versprochen.
Ja, also du hast ja wirklich eine explosive Kombination, die du da hattest. Ja, also Jack Black, Mos Def, Danny Glover und Michel Gondry dahinter und du hast dann immer zwischendrin, habe ich so das Gefühl, es scheint dann mal kurz diese Brillanz durch, die der ganze Film hätte sein können, in dieser Montage.
Ja, ich glaube, die ist die ganze Zeit da, aber es fühlt sich einfach anders an. Also das ist eben, also mit dem richtigen Abstand nachher fand ich den Film auch echt schön, aber so beim ersten Gucken, ja, das war eben wirklich diese Erwartungshaltung, dass du eben, okay, jetzt mache ich mir das gemütlich, gucke mir echt einen saulustigen Film an und den habe ich eben, wie gesagt, nicht gekriegt.
Ja,
nee, das hat sich echt komisch angefühlt. Und als du das erzählt hast mit deiner Raubkopie, musste ich eben so lachen, weil wie ich den zuerst geguckt habe, auf einem ganz neuen Medium zu dem Zeitpunkt. Ich habe nämlich damals, ich habe kurze Zeit nicht in einem Plattenladen gearbeitet, sondern im Gameshop. Und da hatten wir eben gerade diese tragbare PlayStation und es gab auch Filme für die tragbare PlayStation.
Ja, ich erinnere mich.
Und die gab es extrem günstig aus England und ich habe mir dann einen Sack voll Filme aus England bestellt in diesem UMD-Format, wie es hieß. Und da habe ich mir Be Kind Rewind gekauft und da habe ich den das erste Mal geguckt.
Auf der tragbaren PlayStation.
Und dann bist du dann noch ganz alleine mit diesem Film und mit deinen Kopfhörern und sitzt im Bus und flugst vor dich hin, dass du den nicht witzig findest. Das fanden dann vielleicht alle anderen witzig, aber ich nicht.
Ja. Also es war auch irgendwie, ich hatte, als ich jetzt vor kurzem nochmal gesehen hatte, nach Ewigkeiten, war ich auch so ein bisschen überrascht, weil man natürlich mit Jack Black vor allem High Fidelity und seiner allgemeinen Persona, man irgendwie was anderes erwartet. Dass man denkt, er ist jetzt super der Nerd, also wieder in seinem Element. Ist er ja aber nicht. Er ist ja im wahrsten Sinne des Wortes Aluhutträger. Der denkt, dass die Mikrowellen alle verrückt machen.
Das ist
machen
so herrlich, so wie er da in diesem Wohnwagen Kraftwerk wohnt, da auch unterwegs ist. Super.
Und ich habe halt so ein bisschen erwartet, dass es eben wirklich wieder, ja, die hängen halt in dieser Videothek ab und ja, Filme sind gelöscht, jetzt müssen wir halt was Neues machen und holen jetzt ihr unendliches Nerdwissen raus, um eben diese ganzen Filme neu
zu machen. Ja, genau solche Situationen hat man sich eben erhofft.
Ja, und dann hast du diese schiefen Charaktere, irgendwie Mos Def, wo du halt auch denkst, ja, der müsste eigentlich viel tougher sein und so, aber irgendwie diesen verschüchterten, bisschen dümmlichen Typen da, diese Szene, als Danny Glover an diese Zugtür schreibt von dem Keep Jerry out und er das dann spiegelverkehrt liest. Und ich denke, Alter, come on, wirklich, ist das dein Ernst?
Also so. Aber auch so herrlich spießig, ja. Wiederum, wie Danny Glover spielt. Ja. Also ich meine, so erzkonservativ.
Und dann in diesem Hotel steht und mit einem Fernglas die Videotheken
beobachtet. Und das war eben auch so ein Ding, was mich so, also, ja, was heißt hier gestört hat, aber ich fand es eben auch komisch, dass so ein Typ dann eben diese Videothek führt. So, da fehlte mir dann eben auch so dieser Mensch mit Leidenschaft. Mhm. Also natürlich war er eng verbunden mit dieser Videothek, aber...
Seine eigentliche Leidenschaft war ja Jazz und hier Fats, für den sie den Film gedreht haben. Ja, also wäre er vielleicht auch besser in einem Plattenladen aufgehoben.
Ja, der hätte vielleicht in so einem alten Jazzladen oder sowas... ein bisschen Dixieland verkaufen können oder sowas, aber irgendwie passte das nicht zusammen für mich.
Aber ich meine, es geht dann so ein bisschen in Fahrt, also als sie dann anfangen, wirklich das kreative Potenzial mal auszunutzen. Ja? Also da, wo dann Michel Gondry auch glänzen kann mit all dem, ich habe mir vorhin noch so ein paar Musikvideos von ihm reingezogen, weil es ist ja schon, was in seinem Kopf vorgeht, das muss ja schon abgedreht sein im wahrsten Sinne des Wortes.
Es gab mal so eine Compilation, so eine schöne Serie so von den ganzen großen Musikvideoregisseuren und da gab es eben auch eine Box mit 3 oder 4 DVDs, nur mit seinen Clips und das ist großartig. Also wenn du das dann auch so geballt hintereinander wegguckst, ganz toll zu gucken.
Ja. Und das sind eben, was Spaß macht, sind so wirklich diese kleinen Ideen. Also da ist es dann, der ist ja auch von der Kritik, ist der Film ja auch nicht gut aufgenommen worden. Die haben ja auch gesagt, der hat filmische Schwächen, der hat hier und da und es ergibt alles keinen Sinn. Und besonders schön hatte ich eine Kritik jetzt noch gelesen, wo einer geschrieben hat, so eine Videothek, also der Film ist ja von 2008, eine Videothek, die nur VHS hat, die ist anachronistisch oder sowas hat er geschrieben. Also wo er meint, ja, das gibt's nicht. Also wo er vielleicht auch recht hat, wenn ich jetzt aber an unseren Film Retro Shop denke, ja, wir haben auch nur VHS. Also,
ja, das finde ich nicht schlimm. Also ich meine, das ist ja auch ne, ähnlich. Darf wie
der Film auch letztlich irgendwie.
Ähnlich wie bei Empire Team, das ist dann einfach auch so dieses, wovon man selber träumt, dass es sowas eben noch gibt. Und das finde ich absolut legitim, aber dann brauche ich dann eben auch so einen Typen, der das verkörpert, finde ich, der diesen Laden leitet. Ja. Wo du dann eben merkst, okay, der brennt komplett dafür und haut dann eben auch noch so Sprüche raus wie, keine Ahnung, DVD ist scheiße oder sowas.
Es ist vielleicht einfach eine andere Herangehensweise. Also da einfach, vielleicht wollten sie so einen Typen darstellen, der an dem die Zeit vorbeigegangen ist, der hatte mal seine Hochzeit als eben die offensichtlich und der einfach sich nicht darum geschert hat, sich da irgendwie groß abzudaten, der eben dabei geblieben ist bei seinem VHS, bei seinem Laden, das ist alles so wie es ist und das ist ja auch, das Haus ist dafür ja auch symbolträchtig. Die wollen ja das Haus wegreißen, um da moderne Gebäude hinzubauen. Und er ist so das letzte Überbleibsel. Ja? Er hängt noch dem alten Jazz nach, er hat VHS. Also es ist eigentlich auch so ein fantasievolles Gesamtgebilde des Vergangenen.
Ja, es ist ja eher so diese Symbolik, ne? die Videothek darstellt. Ja. Gar nicht so das Medium an sich.
Richtig, deswegen ist es, glaube ich, einfach, und deswegen ist es genauer betrachtet vielleicht auch gar nicht mal so schlimm, dass da eben nicht wieder so ein Nerd-Extravaganza gefahren wird, wie in Empire Records und High Fidelity.
Schlimm war es nur für uns, weil wir es erwartet haben.
Richtig, richtig so ist es. Du kennst diese Filme und du denkst, geil, jetzt kommt genau das, nur in der Videothek. So, ja, und bekommst du dann nicht. Aber wenn man es dann mal nüchtern betrachtet oder von einer anderen Perspektive.
Wo ich ja meinte, so mit dem gewissen Abstand ist das einfach trotzdem ein toller Film. Ja. Das lag ja an uns.
einfach, wir sind schuld.
Wäre ja auch schlimm, wenn sie quasi jetzt High Fidelity in der Videothek gedreht hätten. Ja. So, das hätten sich auch alle aufgeregt, dass das einfach nur ein müder Abklatsch ist und die Charaktere einfach nur in einen anderen Laden gesetzt worden sind. Mhm. Und im Grunde genommen wollten wir das ja auch gar nicht. Ja. So.
Und das ist, was ich vorhin meinte mit dem kreativen Potenzial. Und das ist da, wo ich finde, dass es richtig lustig und wirklich cool wird, wenn sie dann wirklich versuchen, mit Haushaltsgegenständen den ganzen Kram nachzumachen. Also besonders diese Szene, wo sie dann den alten Look darstellen wollen, als sie den Fats-Film drehen. Ne? Also, dass sie dann in Schwarz-Weiß drehen und dann wollen sie noch die Laufstreifen haben und dass das so aussieht, als würde da eben das Filmbild schlackern vom Projektor. Ja, bauen sie halt einfach einen Ventilator davor und so ein paar Fäden und schon läuft das. Ja? Und aus allem wird irgendwie noch was rausgeholt und hier, und alles, was du daran siehst, sind irgendwie Sachen, die sind glaubhaft. Du glaubst, dass sie das wirklich so mehr oder weniger hätten machen können. Ja. Weil, ja klar, die nehmen dann halt diesen Toaster oder diese Plastik oder... und es ist eben auch eine Ode irgendwie an Freestyle-Filmen machen, wenn man gerade so anfängt. Also ich habe da ganz viele Szenen gesehen, die mich daran erinnert haben, wie es war, als ich angefangen habe, Filme zu machen. Ja. Und dann war es so... Ja, du willst es dunkel haben? Alles klar, dann nimm halt den Negativfilter und auf einmal ist alles dunkel. Ja, aber Moment, dann sind die Gesichter aber auch dunkel. Ja, dann müssen wir die wiederum anders kopieren, damit es dann... das finde ich großartig. Das ist so das, was wirklich, wo es dann wirklich richtig Spaß macht, den Film zu gucken, wenn sie sich Gedanken machen, wie können wir das jetzt möglichst... Und das ist auch so das, was Filme und Videos machen ausmacht, finde ich. So dieses Kreativ... werkeln und es gibt ein Problem und dann muss man das irgendwie kreativ lösen. Und die machen das eben auf die no-budgigste Art und Weise, wie man sich es irgendwie vorstellen kann. Und das ist eben wirklich, wirklich schön. Und da kommt dann so ein bisschen das Nerdtum durch. Und
ja, aber da muss ich dann wieder sagen, also hätte man, weil es einfach nicht so viel hergibt für einen ganzen Spielfilm, sowas hätte man auch super im Musikvideo benutzen können.
Richtig. Und da kommt es dann eben durch, dass er wahrscheinlich eher vom Musikvideo kommt. Ich
würde sagen, also hätte er da irgendwie, weil es gibt genug Musiker, die gesagt haben, ey, wir nehmen uns dann auch für so einen Clip nicht mehr wie früher MTV-Zeiten irgendwie 3-4 Minuten. Wir machen 10-Minuten-Clip. Da hättest du dich wunderbar austoben können. Und dafür jetzt eben, oder für einen Kurzfilm oder sowas. Ja. Und das ist eben, glaube ich, das, was man ihm damals vorgeworfen hat und auch einfach vorwerfen kann, dass das einfach für einen Spielfilm nicht reicht.
Ja, du merkst dann eben, da sind die Ideen da gewesen und dann musste irgendwie eine Form drum gebaut werden, ja, damit da eben das Ganze als 90 Minuten verkauft werden kann.
Das stimmt.
Wir haben auch die Gurkengose wieder da.
Ich bin super gespannt.
Zum Wohl.
Prost, mein Lieber.
Also es ist immer wie es ist.
Mit Dill?
Ich weiß es nicht.
Schmeckt total nach Dill. Finde ich sensationell.
Ob sie jetzt, also Aroma, Gurke. Das kann man über auch über das ganze Format hier sagen. Aroma, Gurke.
Gurke.
Und ja, und eben die geschwedeten Filme. Und das ist ja auch das Witzige, dieses Geschwedete haben sie sich eigentlich nur ausgedacht, weil Schweden irgendwie geringere oder einfachere oder nicht so hart restriktive Gesetze hat, was so das Copyright angeht. Ja, ja, das ist ja auch eine große Nummer. Und auch das ist, finde ich, eine starke Szene, als dann Sigourney Weaver in den Laden kommt, um dann hier den Corporate Hammer drauf zu hauen und zu sagen, ey, nee, was ihr hier macht, geht nicht. Jetzt bezahlt ihr hier 3 Milliarden Dollar oder was. Ja, oder ihr macht den Laden zu. Ja, da merkt man, da wurde dann wieder künstlich nach einem Konflikt gesucht, dass man den irgendwie noch einbaut. Und ich glaube, das ist es, was das Ganze im Endeffekt vielleicht ein bisschen fad macht. Aufs Ganze gesehen.
Ja, ich habe das Gefühl, dass, also so ein bisschen ist es eben wie bei so einer Serie. Eine Serie läuft gut und du musst sie unbedingt weitermachen. Also brauchst du jetzt irgendwie noch einen Cliffhanger. Und das war eben so dieser Punkt, wo sie dann gesagt haben, okay, jetzt läuft gerade alles, ist alles, du bist gerade auch in diesem, als Zuschauer in diesem Feel-Good-Feeling so und dann kommt dieser Cut, so zack, jetzt müssen wir wieder irgendwie, damit die Geschichte nochmal ein bisschen Fahrt aufnimmt und das war in die falsche Richtung, wie ich finde.
Ja, also für uns wieder mal. Aber ich gebe dir da vollkommen recht, also das ist ja auch so das, wo wenn man sich überlegt, an wen richtet sich so ein Film, der jetzt eben schon Be Kind Rewind hat, und ich habe auch vorhin den Trailer mir nochmal angeschaut, das ist wirklich so, du siehst halt, wie der Film losgeht und dann bricht er zusammen und steht Michel Gondry in seinem Vorführraum und überall fliegt der Film durch die Gegend vom Projektor und dann sagt er, scheiße, und geht raus und dann schwedet seinen eigenen Film für den Trailer, spielt selber alle Rollen und dann siehst du sowas und hörst die Geschichte und siehst Jack Black und Mos Def müssen Filme nachdrehen, was dann irgendwie auch zu einem frühen viralen Phänomen geworden ist. Also ich kann mich noch dunkel so an die Berichterstattung erinnern, dass dann aufgrund dessen Leute überall angefangen haben, selber Filme nachzuschweden. Und die findet man tatsächlich noch bei YouTube. Die sind noch drin. Und das ist so ein richtig kleines, ich meine, YouTube war da noch so in so einer ganz frühen Phase. Aber das war so das erste große virale Film-Schweden-Parodie-Phänomen. Und das hat dieser Film ausgelöst. Und dann frage ich mich, was erwartet man, also wie kann man dann erwarten, dass das eben diese Zielgruppe ist, die man möchte? Also ist ja klar, dass das eine bestimmte Zielgruppe hervorruft, die dann letztlich nicht abgeholt werden kann irgendwie. Und das sind so die zwei großen Diskrepanzen in dem Ganzen.
Also ich meine, du kannst ja auch keinen Trailer für eine Geschichte drehen, die einfach solche Ups und Downs hat. Mhm. Das kriegst du ja irgendwie in 2-3 Minuten gar nicht transportiert. Obwohl heute laufen die Trailer 5 Minuten. Du hast das Gefühl, der ganze Film ist schon gezeigt. Heute würde das vielleicht gehen, aber nee, ich finde das schade. Also das ist...
Ja, aber es ist ja auch irgendwie... Also auch Michel Gondry hat ja, glaube ich, im Spielfilm so viel nicht mehr gemacht. Irgendwie, zumindest nichts Großes. Vorher noch mal geguckt, also der, ja klar, vergiss mein nicht, also Jim Carrey, die Nummer mit dem Gehirn löschen und dann The Green Hornet, den niemand mag.
Ja, ist auch schwierig.
Ich habe ihn nie gesehen, das war irgendwie so eine Sache, wo ich dachte, hey, brauche ich jetzt
nicht. Ich habe ihn gesehen und nein, du brauchst ihn nicht.
Und ich glaube dann, also das sind so die Top 3 Filme, der und halt abgedreht, das sind so die Top 3 Filme, die auch bei Letterboxd angezeigt werden und dann geht es noch ein bisschen runter, wie Science of Sleep hat er, glaube ich, noch gemacht. Aber irgendwie so der große Knüller im Langspielbereich ist halt nicht dabei gewesen nochmal. Ja. Und hat er vielleicht auch gemerkt, ja gut, also vergiss mal nicht, finde ich einen spitzen Film, aber der hat auch eine ganz andere Message und der geht auch tief. Und aber darüber hinaus, also was eben so diese kreativen Spielereien geht, das kannst du auch nicht über 90 Minuten durchhalten.
Das geht nicht,
nein. Das würde sich keiner angucken. Das kann man...
Also nee, deswegen sage ich, also das wäre eben prädestiniert entweder für Kurzfilme oder... Also Musikvideos hat er einfach wirklich fantastische gemacht.
Das auf jeden Fall. Und ja, aber trotzdem, es macht schon Spaß. Und es ist eben diese kreative Energie, die der Film produziert und in einem auslöst.
Also, er hat auch unwahrscheinlich schöne Augenblicke einfach so. Ja, ja. Und das ist einfach, du wirst ja auch immer wieder abgeholt. Also immer wieder, wenn du denkst, ach, naja, jetzt doch nicht so. Und dann kriegt er dich aber auch wieder.
Ja, ja. Also die haben sich schon Mühe gegeben, das kann man ja nicht sagen.
Und ich meine, er schafft es ja auch tatsächlich. Ich hab für Jazz überhaupt nichts übrig. Mhm. War nie so mein Thema. Aber er verkauft das ja echt gut und du findest diese Geschichte von Fats Waller, heißt er, glaube ich, auch echt schön. Also das ist ja wirklich eine Geschichte, die dann auch berührt und es passt einfach nur nicht so richtig zusammen, das Ganze. Da fehlt so, dieses Puzzle funktioniert für mich nicht.
Ja, und...
Apropos Puzzle, hast du diesen Donald Trump-Puzzle-Witz gelesen? Fand ich so großartig, musste ich. Schlimmer Übergang, das jetzt tut mir leid, aber. Es war einfach so großartig, wo er twittert: hey, ich habe ein Puzzle geschafft nach 10 Minuten, aber stand dran 2-3 Jahre.
Ja, okay.
Entschuldigung. Gurke.
Ja, der Name ist Programm.
Selbst bei den Witzen.
So ist es. Können wir von hier aus noch irgendwie tiefer gehen? Also wir könnten jetzt noch jede Menge Witze rausholen, aber ich glaube, dann entfernen wir uns von dem eigentlichen Inhalt. Also ja, aber was ich wirklich, wenn man jetzt nochmal so rückblickend auch auf beide schaut, ne, also was ich doch irgendwie verblüffend finde, dass die Filme sich auch unglaublich ähnlich sind tatsächlich. Also klar, aus einem gewissen Grund ist das auch so, sonst hätten wir sie jetzt so in dem Sinne nicht ausgewählt, aber es ist halt auch wirklich, ich hab da diese ganze Rettungsaktion zum Schluss abgedreht, hatte ich schon gar nicht mehr auf dem Schirm. Ja. Aber und dann gucke ich den und ich gucke Empire Records, ich denke mir so,
Ja, die Parallelen sind da.
Ja, und es sind wohl offensichtlich tiefschürfende Probleme, die da aufgegriffen werden und die eben durch immer sehr schnell gelöst werden können durch eine Party.
Ja, nicht nur das. Also ich finde eben, beide zeigen eben schön einfach, was auch für eine Solidarität da sein kann, wenn es dann tatsächlich um Kunst geht.
Ja.
So, wie wir es jetzt eben gerade auch merken.
Ja.
Also wenn du das einfach so siehst, jetzt aktuell auch so in dieser ganzen Clublandschaft und sowas mit den ganzen Crowdfunding-Aktionen und wenn du die ganzen Timeline liest bei Facebook, Instagram und sowas, was die ganzen Clubs und Betreiber für Zuspruch kriegen und wir genauso. Mhm. Also wenn ich die Straße lang gehe, jetzt während des Lockdowns, und die Leute sprechen mich an, oh Mann, wie geht's dir und wann macht der Laden wieder auf und sowas. Das ist auch schön. Das, ja. Das sind einfach so kleine Gesten, aber du merkst eben, dass diese Solidarität da ist, ja. und dafür ist das einfach super. Ja. Und das zeigen diese Filme eben auch,
ja,
so schön.
Sind sie gar, und dann könnte man sich, also hätte man vor einem halben Jahr, hätte man gesagt, ja komm hier, lass mich in Ruhe mit deinen Hollywood-Fantasien, als ob, ja, als ob das so wäre, und jetzt sind wir mittendrin. Da muss man vielleicht auch wirklich diese ganzen Sachen nochmal neu irgendwie neu ansehen, aus einer neuen Perspektive betrachten und sagen, ja, so abwegig ist es letztlich.
Es kann nicht, tatsächlich, ne? So kitschig es sein.
Das Leben kann auch wirklich so viel Kitsch produzieren, ja, wie es uns ein Abgedreht oder ein Empire Records präsentieren, absolut, möchte. Ja? Und guten Soundtrack dazu braucht man einfach nur, und dann
funktioniert das.
Kann man seinen eigenen Film schieben.
Ja,
ja, würde ich sagen. Dann beenden wir die ganze Nummer an der Stelle. Habt
genug Gurkensaft von uns gehört?
So ist es. In dem Sinne, Prost. Möchtest du noch irgendwas ankündigen? Sagen auch fernab von Filmen, sonst wie. Das sind deine Minuten, Sekunden, wie viel auch immer du brauchst.
Meine Sekunden? Gott, ich komme mir vor wie bei Big Brother. Du hast jetzt noch 30 Sekunden, um zu erzählen, warum du gewinnen musst.
Nimm dir so viel Zeit, wie du möchtest. Ich habe hier noch was zu tun.
Ich bin ein Star, holt mich hier raus.
Nein, also möchtest du noch was ankündigen? Möchtest du noch auf deine, du hast gesagt, ihr macht selber so Crowdfunding, möchtest du auf sowas hinweisen?
Läuft in ein paar Stunden aus. Alles super.
Gut. Danke. Dann, wenn ihr in Hamburg seid, einmal in die Plattenkiste.
Komm mich besuchen, ich freue mich.
Also ich habe da wunderbare Sachen, Filme, Platten, alles schon geschossen. Habe ich mich sehr gefreut. Einmal war ich da, habe ich Bleeder von Nicolas Winding Refn bei dir geschossen, den ich wirklich schon sehr, sehr lange gesucht hatte zu dem Zeitpunkt. Das war noch bevor die ganze Neuauflage kam, die jetzt rausgekommen war. Und das war aber wirklich schwer ranzukommen. Und da gehe ich deine Regale durch und dann stand er da, der ja auch wieder teilweise in der Videothek spielt.
Ja, das stimmt.
Hätten wir vielleicht den nehmen sollen. Verdammt, na gut, aber da zu sagen, Gurke, das würde...
Nee, das wäre Majestätsbeleidigung. Das
ist Sakrileg, auf jeden Fall. Definitiv. In dem Sinne, bleib gurkig und bis zum nächsten Mal.
Bleib gesund.
Gurkensalat.